Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 258, Apostelgeschichte 20, 17 bis 32.
Radikaler Abschied. Was treibt uns wirklich an? Haben Sie sich schon einmal getrennt, in der Gewissheit, dass Sie den Menschen, die Ihnen am Herzen liegen und für die Sie Verantwortung tragen, niemals mehr von Angesicht zu Angesicht begegnen werden? Konnten Sie innerlich loslassen oder eher nicht? Hatten Sie das Gefühl, alles, was Ihnen möglich war, auch getan zu haben? Oder haben Sie erst dann mit großem Bedauern erkannt, was Sie alles noch hätten tun können? Jetzt, wo alles zu spät ist? Auch Paulus musste Abschied nehmen, endgültig, wie er mit Sicherheit wusste. Noch mehrfach werden ihn hellsichtige Menschen davor warnen, nach Jerusalem zurückzukehren. Aber er bleibt unbeirrbar. Und er will zunächst noch Abschied nehmen. Hören wir einmal zu. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Abvers 17. Aber von Milet sandte er, also Paulus, nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde rufen. Als sie aber zu ihm kamen, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in die Provinz Asia gekommen bin, die ganze Zeit bei euch verhalten habe, wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfahren sind. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, und habe Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Und nun siehe, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, nur dass der Heilige Geist mir in allen Städten bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tage, dass ich rein bin vom Blut aller, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Ja, die Apostelgeschichte ist von Lukas geschrieben worden. Der gleiche, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Und dieser Lukas, der war auch zeitweise mit unterwegs mit Paulus. Und manchmal fällt er dann in eine Ich-Form und beschreibt das so wie ein Reisebericht. Wir sind dann von dort nach dort und so weiter gefahren. Ja, und Paulus jedenfalls, das wird hier vorher schon klar gemacht, der will zurück nach Jerusalem. Er möchte möglichst bis Pfingsten dort sein. Pfingsten, das heißt natürlich jetzt für die Juden Shavuot. Das ist so das sogenannte Wochenfest. Eins der drei Wallfahrtsfeste, wo also sehr viele Pilger aus sehr vielen Regionen nach Jerusalem kommen. Und zwar Wochenfest deswegen, weil es ziemlich exakt 7 Wochen nach Pessach ist. Wie bei uns ja auch zwischen Ostern und Pfingsten. Ja, und was bedeutet dieses Wochenfest? Eigentlich ist es, da geht es um den Empfang der Tora, das gefeiert wird, und außerdem um ein erstes Erntedankfest. Aber er ahnt, dass jetzt, so nach seiner dritten Missionsreise, das Ende seiner freien Reisetätigkeit eigentlich beginnt, sich anzudeuten. Und er ist jetzt auf der Rückreise, aber er möchte sich jetzt noch verabschieden. Jetzt könnte er natürlich noch, weil er jetzt an der heutigen Türkei-Küste jetzt nach Süden fährt. Er könnte jetzt auch nach Ephesus noch einmal kommen. Da war er nämlich sehr lange, über 2 Jahre tätig. Er war also sehr mit dieser Gemeinde verbunden, weil Ephesus, das war ein Zentrum von außerordentlich vielen römischen Handelswegen. Und das hatte dann zur Folge, das hat Paulus immer ganz bewusst so in diesen Zentren gemacht, dass dann seine Botschaft verbreitet wurde, auch über die ganze Region hinweg. Ja, aber er möchte jetzt nicht nach Ephesus, weil er sich ausrechnen kann, dass das deutlich länger sein wird. Die werden ihn dort behalten, sie mögen ihn ja. Und deswegen fährt er gleich weiter, etwas südlich nach Milet, und lässt dann von dort aus die Ältesten aus Ephesus, nicht nur von dort, sondern auch von der ganzen Region, zu ihm kommen. Das sind ungefähr so 50 Kilometer. Also als Wanderung sind es ungefähr so 12 bis 14 Stunden. Ja, und die kommen natürlich alle zu ihm. Und hier hält er seine Abschiedsrede. Wir werden gleich uns diese Abschiedsrede nochmal im Detail anschauen. Nach seiner Abschiedsrede sind sie alle zutiefst gerührt. Sie weinen, sie umarmen ihn und begleiten ihn dann zum Schiff. Schauen wir uns diese Abschiedsrede jetzt einmal an. Als erstes erinnert er an die gemeinsame Vergangenheit. Erinnert daran, und das sagt er mit den 3 Worten, Demut, Tränen und Anfechtungen, was er dort in Ephesus gemacht und erlebt hat. Und Demut, das ist so ein Begriff, der hat heutzutage so eine seltsam kriecherische Komponente. Das stimmt aber eigentlich gar nicht, denn es ist eigentlich nichts anderes als aus Dienstmut entstanden. Also dann, wenn im Germanischen jemand mutig einen Dienst für einen Höherstehenden antritt. Und so kann man das auch wirklich. Es ist ein Mut zum Dienen. Dienstmut. Und die Tränen? Ja, Paulus hatte viel erlebt und erleiden müssen. Insofern hatte er genügend Grund, Tränen zu vergießen. Aber es waren niemals Tränen um sich selbst. Es waren immer Tränen um andere, um die er gerungen hat. Und dann spricht er dann von den Anfechtungen, die ja insbesondere durch die Nachstellungen durch die Juden entstanden sind. Auch in Ephesus ist er als erstes immer in die Synagoge gegangen, denn seine Landsleute waren ihm immer am wichtigsten. Und als er dann dort massiv angefeindet wurde, ist er dann auf andere Räume ausgewichen. Aber er wurde ja nicht nur von den Juden dort in Ephesus verfolgt, sondern auch durch das, was damals auch Heiden genannt wurde. Denn die hatten auch ihre wirtschaftlichen Interessen. Einer ist so namentlich sehr bekannt, Demetrius, das war ein Silberschmied, der unter anderem von dem Artemis-Tempel, die Göttin Artemis, das ist diejenige, die da in Ephesus ganz besonders groß gefeiert wurde. Da hat er so kleine Tempelchen gemacht, so wie wir heute auch so an den entsprechenden Stellen dann für die Touristen sehen, dass da so kleine Bildchen gemacht werden. Und dadurch, dass also jetzt Paulus recht erfolgreich in Ephesus war, hat er einen deutlichen Umsatzrückgang zu verzeichnen gehabt. Und das ärgerte ihn natürlich. Und dann hat er begonnen, jetzt zu stänkern und hat so richtig gehend zu Tumulten aufgewiegelt. Das ging dann so weit, dass sogar eine skandierende Menschenmenge dann dort versucht hat, Paulus, ja, sagen wir mal, zu massakrieren. Und er ist dann durch seine Freunde auch geschützt worden. Ja, an diese Erfahrung erinnert er mit ein paar klaren Worten. Das war ja auch eine gemeinsame Erfahrung. Und dann betont er etwas, nämlich seine unbedingte Treue für seinen Dienst. Er betont, dass er immer alles gegeben hat. Er hat immer alles gesagt, was zu sagen war. Er hat nichts, aber auch gar nichts zurückgehalten. Er hat auch durch die entsprechenden Anfeindungen nichts irgendwie jetzt diplomatischer oder anders formuliert oder manche Dinge weggelassen, sondern er hat sich immer vollständig eingesetzt. Sowohl in öffentlichen Vorträgen, wenn das also in größeren Räumen stattfand, als auch in persönlichen Gesprächen, also dort, wo dann zu Hause darüber geredet wurde. Und er hat auch betont, dass das gleichermaßen zu Juden und zu Griechen, der Begriff Griechen, ja, das war damals einfach, weil die griechische Sprache die normale Umgangssprache war, war das die Bezeichnung für alle, die eben nicht Juden waren. Von Juden aus betrachtet gab es Juden und Griechen und die Griechen waren die Heiden. Aber wenn er das sagte, ging es ihm nie darum, jetzt zu sagen, wie toll er war. Also es ging ihm nicht um den Selbstruhm, sondern er wollte einfach sagen, ich habe alles gegeben, was ich hatte. Alles, was er hatte. Und damit ist auch klar, dass er dann das Gefühl hatte, mehr konnte er nicht. Das war sozusagen das Maximum dessen, wozu er fähig war. Und was war das, was er gegeben hat? Ja, immer wieder und immer wieder eine zentrale Botschaft, nämlich Umkehr zu Gott und der Glaube an Jesus als den Christus. Ja, eigentlich heißt das ja, den Menschen nahe zu bringen, dass sie sich eigentlich von der Quelle des Lebens getrennt haben und dass es für sie absolut sinnvoll und notwendig ist, sich dieser Quelle wieder zuzuwenden und dass sie ein konkretes und reales Angebot annehmen können, nämlich von jemandem, der ihnen dann als Mensch zu begegnen bereit ist. Ein reales Angebot, das durch den Messias, also den Christus, also durch den, der Gott uns gegenüber vertritt, möglich wird. Ja, und dann spricht er von diesem Ausblick in die Zukunft. Er spricht davon, dass er vom Geist gebunden ist. Das hört sich so ein bisschen marionettenhaft an, ist aber gar nicht, sondern das heißt nichts anderes, als dass er mit Gewissheit spürt, dass das, was er jetzt in der Zukunft machen wird, dass das sein muss. Das ist so etwas wie eine Art von Gehorsam gegenüber dieser inneren Führung. Er weiß, er muss jetzt nach Jerusalem. Völlig egal, was dann passieren wird. Ja, und was wird dann passieren? Er hat immer ein ganz klares Empfinden dafür, dass egal in welche Stadt er kommt und nach Jerusalem ganz besonders, dass ihn dort irgendwie Fesseln und Bedrängnis erwarten. Das ist ihm sozusagen eingegeben. Er spürt, dass das die Grundlage seines Kampfes und seiner Auseinandersetzung ist. Aber er will dem nicht ausweichen. Er sagt ganz deutlich, dass sein eigenes Leben für ihn zweitrangig ist. Ihm geht es darum, dass sein Auftrag vollendet wird, dass er das noch tun kann. Und was ist sein Auftrag? Das Evangelium, also die frohe Botschaft zu bezeugen. Und die frohe Botschaft ist die Botschaft von der Gnade Gottes, dass er uns nicht einfach lässt, wie wir sind, nach dem Motto, okay, ihr seid so, wie ihr seid und ihr könnt auch so bleiben, wie ihr seid, dann muss ich mich um euch nicht kümmern, sondern sein Angebot ist, ich will mich um euch kümmern. Lasst euch von mir helfen, dass ihr zu der Quelle des Lebens zurückfindet. Und er weiß, dass es kein Wiedersehen geben wird. Und weil er das weiß, kommt er jetzt als nächstes auf das, was in der Zukunft mit dieser Gemeinde oder mit den Gemeinden sicherlich sein wird. Er warnt nämlich vor den Gefahren, die diejenigen erwarten, die jetzt zu ihm nach Milet gekommen sind und ihm und diese Abschiedsrede hören. Als erstes übergibt er ihnen die gesamte Fürsorge für die Herde. Er spricht dann von eingesetzt, vom Heiligen Geist zu Aufsehern. Ja, Episkopos steht da. Episkopos. Daraus ist dann im Deutschen Bischof geworden. Aber hier ist eigentlich gar kein Spitzenamt gemeint, sondern das war ein Gremium. Man könnte sagen, wirklich die Ältesten, die Aufseher, diejenigen, die als Gremium gemeinschaftlich Verantwortung tragen. Da war noch kein besonderer Bischof. Das begann sich erst dann später herauszukristallisieren in den Kämpfen und Auseinandersetzungen, dass das Ganze sich so auf einzelne Personen so besonders bezog. Hier waren es noch Gremien. Und er warnt. Er warnt vor den reißenden Wölfen. Vor den reißenden Wölfen, die diese Herde nicht verschonen werden. Und er warnt, dass diese reißenden Wölfe aus der eigenen Mitte kommen werden. Also das werden Verführer sein. Und diese Verführer werden die Menschen an sich binden, an sich ziehen. Und zwar aus Eigennutz. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was eigentlich Paulus will. Er möchte ja, dass die Menschen sich dem zuwenden, der als einziger sie wirklich sinnvoll ins Leben ziehen kann und nicht sie an sich binden. Und jeder, der andere Menschen an sich binden möchte als Prediger oder als Leiter oder wie man das auch jeweils nennt oder als Episkopos, ist eigentlich ein reißender Wolf, weil er das nämlich für sich selber macht. Ja, er mahnt also zur Wachsamkeit. Und natürlich erinnert er dann dabei an sein eigenes Engagement, als ein Vorbild. Hoch engagiert zu sein, aber engagiert voller Gefühle und voller Empathie. Er spricht darum, dass er unter Tränen sich um die Menschen bemüht hat. Er war also ein ausgesprochen gefühlvoller Mensch. Er war ihnen nahe. Und das ist ein Unterschied zu dieser sogenannten professionellen Distanz. Das ist ein ganz intensives persönliches Engagement. Aber er weiß auch, dass das nicht von ihm abhängt und dass noch nicht einmal dann die Aufseher das verhindern können. Er betont dann, dass er alles an Gott übergibt. Alle übergibt er an Gott und dem Wort seiner Gnade, so wie er das formuliert. Also ganz klar, der eigentliche Herr und der Vater ist der Einzige, der wirklich Gemeinde von innen heraus aufbauen kann. Nur er kann seine Kinder erziehen. Wofür? Ja, für das Erbe, was im letzten Satz ja formuliert wird. Für das Erbe, für das er sie heiligen möchte. Ja gut, das ist jetzt erst einmal das, was wir hier lesen und hören und verstehen können. Aber was heißt das für uns? Eins ist klar, Paulus ist im wahrsten Sinne des Wortes radikal. Und radikal, das heißt erst einmal nichts anderes als von der Wurzel her motiviert. Radix heißt Wurzel. Radikal hat heute einen ziemlich negativen Beiklang. Knallhart, rücksichtslos, andere missachtend. Und natürlich auch jeden Schaden für andere logischerweise in Kauf nehmend. Aber radikal hat eine positive Seite und die ist hier auch gemeint. Nämlich ganz und gar mit Haut und Haaren engagiert sein. Ein vollständiges Engagement bis in die tiefsten Wurzeln der eigenen Motivation. Die negative Variante ist letztendlich immer egozentrisch. Dort ist radikal immer, dass man auf seine eigenen Interessen in irgendeiner Weise fixiert ist. Sogar noch dann fixiert ist, wenn man selbstmörderisches Verhalten zeigt, wenn man Flugzeuge in Hochhäuser steuert. Denn auch da sind die eigenen Prinzipien heilig. Koste es, was es wolle. Natürlich nicht für sich unbedingt, sondern für andere. Aber es geht dann um das Selbstbild, es geht dann um das, was das für einen selbst bedeutet. Man hält sich für moralisch höher stehend und glaubt, andere verachten zu können. Während radikal im positiven Sinne bedeutet, dass man sein Leben in den Dienst für andere stellt, dass man sich total für sie einsetzt, dass man höchstes Interesse an ihrem letztendlichen Wohlergehen hat. Und dass man logischerweise auch dann die Bereitschaft hat, dafür die eigenen Interessen hintanzusetzen. Man kann es eigentlich auf einen sehr schlichten Punkt bringen. Die negative Quelle von Radikalität ist letztendlich Hochmut und da der nie ganz befriedigt werden kann, auch Hass. Hochmut, gekränkter Hochmut, Hass. Die positive Quelle von Radikalität ist aber die Liebe. Und zwar die bedingungslose, ganz klare, intensive Liebe, die aus dem kommt, der selbst diese Liebe ist. Ja, Paulus kennt die Wölfe in dieser Welt, klar. Er hat immer mit ihnen zu kämpfen gehabt. Er hat auch mit ihnen gekämpft, auch brieflich, das kann man immer nachlesen. Aber niemals auf eine Wolfsart, also manipulativ, niederträchtig, voller Verachtung, sondern immer sehr klar Position beziehend. Er weiß aber auch, dass gegen das, was dort aus der Welt auf uns zukommt, es überhaupt gar keinen äußeren Schutz gibt. Man kann die Menschen nicht bewahren vor diesen Wölfen, sondern es gibt nur eine Möglichkeit, nämlich immun zu werden. Und diese Immunität, dass wir davon nicht überwältigt werden, dass wir davor nicht auf die Knie gehen, dass wir dafür keine Angst haben, dass wir uns dem nicht anpassen, dass wir uns davon nicht verführen lassen. Das ist die Grundlage dafür, ist das, was er den Geist Gottes nennt. Und die Episkopos, also die Aufseher, die müssen wachsam bleiben. Sie müssen sich mutig damit auseinandersetzen. Und sie müssen vor allem ihre eigene und die Immunität derer, um die sie sich zu kümmern haben, stärken. Ja, und da gibt es jetzt diesen einen Aspekt, wenn wir wirklich im Guten, im Positiven, im liebevollen Sinn radikal gewesen sind in dem, was wir tun, dann können wir uns auch davon verabschieden. Dann können wir auch wieder loslassen. Wir wissen dann zwar, dass wir nie perfekt sein können, nur Gott selbst ist perfekt. Aber wir haben dann alles bis zum Äußersten gegeben. Und wir hätten nicht mehr geben können, weil wir das, was wir tun können, auch getan haben. Wir können dann wirklich sagen, mehr war mir nicht möglich. Und dann fällt das Loslassen erheblich leichter. Vor allen Dingen dann, wenn wir die Gewissheit haben, dass es eben nicht nur von einem selbst abhängt, weil ein viel größerer immer mitwirkt und letztendlich das Ganze trägt. Und dann kann sich auch der Blick öffnen für eine neue Zukunft. Also positiv radikal sein, das ist sozusagen radikal aus der Liebe heraus. Könnte man auch als liebesradikal bezeichnen. Und was ist mit Liebesradikalität? Ja, sie nimmt Belastungen an. Sie weiß, dass es nicht ohne Belastungen geht, ohne Schmerzen, ohne Leid, auch nicht ohne Traurigkeit. Das sind die Tränen, von denen Paulus immer redet. Dass auch Verlust dazugehört. Das alles ist auf dieser Welt unvermeidlich. Aber man kann das nur, wenn man nicht das Ziel hat, für das eigene Leben sich auf dieser Welt möglichst gemütlich zu machen. Wenn man sich hier nicht optimal einrichten will. Der eine Satz aus Hebräer 13, 14 ist dafür bezeichnend, wo es heißt, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Alles auf dieser Welt ist irgendwie nur ein Durchgang. Ein notwendiger Durchgang, ein wichtiger Durchgang. Aber nichts auf dieser Welt ist ein letztliches Ziel. Deswegen ist das für die meisten auch so unerträglich, dass zum Ende ihres Lebens eigentlich alles zwischen ihren Fingern zerrinnt, was sie glaubten, sich erhalten zu können. Alles, was wir auf dieser Welt erleben, das dient dazu, unsere Liebe zu stärken. Unsere Liebe zu stärken gegen alle ihr widerstrebenden Kräfte. Und die ihr widerstrebenden Kräfte, die lassen sich sehr einfach beschreiben. Das sind alle innerlich schreienden und tobenden Ängste, Bedürfnisse und Begierden. Das sind alle Angebote und Versuchungen, sich selbst da, wo es möglich ist, an die erste Stelle zu setzen. Sich also vor allem um das eigene Wohlergehen zu bemühen und den Unannehmlichkeiten möglichst aus dem Weg zu gehen. Ja, so eine Liebesradikalität ist nicht möglich dadurch, dass wir sie als richtig und sinnvoll erkennen und dass wir jetzt mit unserer Willenskraft und oder unserer Sturheit das jetzt wollen und uns dafür einsetzen. Es nutzt auch nichts, irgendwie jetzt eine Prinzipienreiterei zu betreiben oder sich irgendeine Heiligkeit einzubilden. Alles das ist nur möglich durch eine Hingabe an den großen Liebenden, an den einen, der uns dann bereit ist, von innen zu stärken und zu leiten. Und Paulus hat das wunderbar in seinem Galaterbrief zum Ausdruck gebracht. In Kapitel 2,20, da schreibt er, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.